HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Aufregung im Hessischen Landtag. Dort kam jetzt heraus, dass es eine Verbindung geben könnte zwischen dem Kasseler NSU-Mord und dem Mord an Walter Lübcke. Laut Hessens Innenminister Beuth war der Ex-Verfassungsschützer Temme mit dem mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stefan E. dienstlich befasst. Temme war im Zusammenhang mit dem Kasseler NSU-Mord von 2006 mehrmals befragt worden. Denn zur Tatzeit befand er sich im Internetcafé des erschossenen Halid Yozgat. Temme sagte aber, er habe von dem Mord nichts mitbekommen. Für die Opposition im Landtag stellen sich jetzt viele Fragen. Aus Wiesbaden berichtet unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Die genaue Rolle des Ex-Verfassungsschützers Andreas Temme bei dem NSU-Mord an dem Internet-Café-Betreiber Halid Yozgat in Kassel ist im hessischen Untersuchungsausschuss, der bis letztes Jahr tagte, nie geklärt worden. Temme befand sich 2006 in etwa zur Tatzeit am Tatort. Er beteuerte jedoch stets, von dem Mord an Yozgat nichts mitbekommen zu haben. Dass Andreas Temme vor 2006 mit dem Hauptverdächtigen im Mordfall Lübcke, Stefan Ernst, laut Innenminister Beuth dienstlich befasst war, sorgte bei der Opposition für Fassungslosigkeit. Zeigen sich hier ernsthafte Verbindungen zwischen dem NSU und Stefan Ernst? SPD-Innenexperte Günther Rudolph.
Wir waren ja aus den NSU-Aufklärungen schon einiges gewohnt. Und Ernst war bekannt in der rechten Szene in Nordhessen. Er taucht im Zusammenhang mit dem NSU-Mord Halid Yozgat auf. Und da sagt der Innenminister erst auf Nachfrage, so en passant, ja, Herr Temme war dienstlich mit Herrn Ernst befasst.
Doch was genau heißt eigentlich dienstlich befasst? Der linken Abgeordnete Hermann Schaus mutmaßt.
Ja, dienstlich befasst heißt, ja, dass er dienstlich mit Stefan E. in unterschiedlicher Weise zu tun hatte. Entweder, dass er Informationen über ihn gesammelt hat oder weitergegeben, dass er möglicherweise Kontakt mit ihm hatte, dass er möglicherweise auch V-Mann war oder in anderer Form für den Verfassungsschutz tätig ist. All diese Fragen sind offen.
Eine Theorie versuchte der Innenminister noch gleich in der Ausschusssitzung zu entkräften, dass Stefan Ernst als V-Mann für den Verfassungsschutz arbeitete. Zwischen dem Landesamt und Ernst habe es keine Zusammenarbeit gegeben, versicherte Beuth. Der Innenminister warnte zudem die Opposition vor Verschwörungstheorien. Selbst schuld, meinte dagegen linken Politiker Schaus.
Weil das Verhalten des Innenministers in den letzten Wochen ja schon so ist, dass er ständig neue Informationen liefert, die wieder zu Spekulationen Anlass geben. Also er ist ja derjenige, der das nicht offenlegt, der nicht offen sagen kann, zum Beispiel, wann die Akte gesperrt wurde von Stefan E.
Am späten Nachmittag dann doch weitergehende Informationen aus dem Innenministerium und dem Verfassungsschutz. Zweimal habe Andreas Temme im Jahr 2000 Berichte über Stefan Ernst unterzeichnet. Dem Verfassungsschutz seien außerdem keine dienstlichen Treffen zwischen Temme und Ernst bekannt. Ob diese späte Aufklärung die Opposition besänftigen wird, ist völlig unklar. SPD, Linke und FDP drohen offen mit einem Untersuchungsausschuss zum Mordfall Lübcke, auch wegen der zögerlichen Informationspolitik des Innenministers.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Kasseler NSU-Mord von 2006 und dem Mord an Walter Lübcke? Diese Frage ist jetzt im Hessischen Landtag aufgekommen. Infos dazu hatte Nicolas Buschlüter. Der Streit um den verkaufsoffenen Sonntag nimmt kein Ende. Jetzt will die hessische Landesregierung einen überarbeiteten Gesetzentwurf durchbringen und stößt auf massive Kritik von Städten, Kommunen und der Wirtschaft. Im Hessischen Landtag sind jetzt Experten gehört worden. Wo stehen wir in Hessen in Sachen Ladenöffnungszeiten und verkaufsoffener Sonntag? Warum wurden in den letzten Jahren immer wieder verkaufsoffene Sonntage verboten? Antworten auf diese Fragen hat unser Reporter Lars Hofmann gesucht.
Im Zuge der Industrialisierung waren 7-Tage-Wochen mit 10 oder gar 12 Stunden Arbeit pro Tag üblich. Auch die Einzelhändler hatten sogar sonntags geöffnet. Das erste Ladenschlussgesetz in Deutschland trat im Jahr 1900 in Kraft. Eigentlich durften Läden nur noch montags bis samstags verkaufen. Für Sonntage gab es aber weiter viele Ausnahmen. Erst die Weimarer Verfassung von 1919 stoppte den Sonntagsverkauf wieder. Diese Regelung gilt im Grundsatz bis heute. Erst das Gesetz über den Ladenschluss von 1956 machte Ausnahmen möglich. So heißt es dort:
Abweichend von der Vorschrift dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens 4 Sonn- und Feiertagen geöffnet sein.
Diese Ausnahmeregelung gilt in Hessen bis heute. Allerdings gibt es hier seit 2006 die Möglichkeit, Geschäfte von Montag bis Samstag rund um die Uhr zu öffnen. Seitdem regt sich Widerstand. Vor allem die Gewerkschaft Verdi klagt seit Jahren gegen Sonntagsöffnungen. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes von 2015 gebe mittlerweile die Richtung vor, sagt Bernhard Schiederich, bei Verdi Hessen für den Einzelhandel zuständig.
Also das Bundesverwaltungsgericht sagt da sehr deutlich, die Veranstaltung muss prägend sein und mehr Besucher anziehen als eine vermeintliche Sonntagsöffnung. Allein Umsatzinteresse oder Besucherinteresse reicht nicht aus, um vom grundgesetzlichen Schutz des arbeitsfreien Sonntages Abstand zu nehmen.
In Frankfurt habe man unter anderem dagegen geklagt, dass die Geschäfte auf der Einkaufsmeile Zeil während der IAA oder der Buchmesse öffnen dürfen.
Und da hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof sehr deutlich gesagt, natürlich ist die Frankfurter Messe eine große Veranstaltung, aber sie reicht nicht aus, um die Frankfurter Zeil zu öffnen, denn es gibt keinen Bezug der Öffnung Frankfurter Zeil zur Messe.
Ähnlich ist die Gewerkschaft in vielen anderen hessischen Kommunen vorgegangen. Oft erfolgreich. Daraufhin haben einige Städte in Hessen reagiert und die verkaufsoffenen Sonntage auf kleinere Bereiche begrenzt. So hat es die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz im vergangenen Jahr in einem Fall beispielsweise nur erlaubt, die Geschäfte an einem Sonntag in der Fußgängerzone zu öffnen.
Wir wollten natürlich das Risiko nicht eingehen, dass der Sonntag beklagt wird und dann hätte die ganze Innenstadt geschlossen bleiben müssen. Das wäre eine ganz große Schwächung gewesen.
Rund 100 hessische Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, darunter eben auch Dietlind Grabe-Bolz, haben jetzt einen offenen Brief an die Landtagsabgeordneten geschickt. Sie wollen, dass an mindestens 4 Sonntagen im Jahr die Geschäfte sicher geöffnet werden dürfen. Ganz egal, aus welchem Anlass.
Lars Hofmann über den Streit um den verkaufsoffenen Sonntag. Den fordern ja gerade viele Einzelhändler, weil sie es zum Beispiel besonders schwer haben im Wettbewerb mit dem Onlinehandel. Betroffen davon sind ja auch gerade viele kleinere Buchgeschäfte. Die haben es eigentlich gleich doppelt schwer, denn ihre Kunden können nicht nur online kaufen, sondern auch in den großen Buchhandelsketten. Die präsentieren ihr Angebot gleich auf mehreren Stockwerken. Diese großen Ketten gehören inzwischen zum Stadtbild deutscher Innenstädte. Doch immer noch gibt es auch einige inhabergeführte Buchläden, die sich durchsetzen. Einer davon befindet sich im südhessischen Gernsheim. Die Buchhandlung dort wurde sogar als eine der 8 besten in ganz Deutschland ausgezeichnet. hr-Info-Reporterin Anna Vogel hat sich das Geschäft für uns angeschaut.
Viel ist nicht gerade los an einem gewöhnlichen Vormittag in Gernsheim. Trotzdem steuern immer wieder Leute die hell beleuchtete Buchhandlung Bornhofen in der Innenstadt an. Drinnen steht Inhaberin Lucia Bornhofen hinter der Kasse. Sie lässt die Augen über die rund 70 Quadratmeter Ladenfläche mit den wohlsortierten Regalen und Auslagen schweifen.
Ich möchte gerne, dass der Kunde sich angenommen fühlt, dass der Kunde in Ruhe gucken kann, in Ruhe beraten wird, so wie er das möchte.
Die quirlige Frau liebt ihren Beruf und ihre Kundschaft. Doch sie macht sich keine Illusionen. Das Geschäft in der 10.000 Einwohnerstadt bei wenig Laufkundschaft steht auch vor Herausforderungen, wobei das für Buchhandlungen allgemein gelte.
Die Leute kaufen sich unterwegs auch durchaus ihre Bücher. Oder sie kaufen, wenn die Zeit sehr gering ist, das Buch auch mal im Supermarkt mit dabei. Und das sind, glaube ich, die Sachen, mit denen alle Buchhandlungen zu kämpfen haben.
Die permanente Verfügbarkeit, das ist ihrer Meinung nach das größere Problem als die Konkurrenz im Internet. Eine Kundin gibt ihr in diesem Aspekt recht, bleibt ihrer Buchhandlung dennoch treu.
Mir ist wichtig, die Bücher in der Hand zu haben. Ich bin so ein haptischer Typ und auch die Beratung. Also die ist hier in der Buchhandlung zum Beispiel total gut.
Um ihre Ware zu kennen, liest Lucia Bornhofen so viel sie kann, mindestens eine Stunde am Tag. Doch weil nicht alle Kunden Beratung brauchen, sei ein Online-Angebot trotzdem wichtig. Das würden zwar auch meistens Stammkunden nutzen, manchmal aber auch Jugendliche, die zum Beispiel Bücher über WhatsApp bestellen.
Wir nehmen Bestellungen auf sämtlichen Wegen entgegen. Wir sind auf Facebook relativ aktiv. Also die Leute müssen einen wahrnehmen können und zwar wirklich als Person wahrnehmen, als Buchhändlerin wahrnehmen.
Um auch unter Kindern und Jugendlichen als Buchhändlerin bekannt zu sein, besucht Lucia Bornhofen jedes Jahr Schulklassen. Sie stellt sich vor und liest mit den Kindern gemeinsam.
Das ist eine Sache, die ich schon brauche. Denn ohne diese Veranstaltung, also gerade mit den Kindern, wäre, glaube ich, mein Kinder-Jugendbereich einfach nicht so groß und den brauche ich als Standbein.
Auf diese Weise hält sie ihre Kundschaft unter den Kindern und Jugendlichen stabil. Aber auch unter Erwachsenen sind Veranstaltungen wie Lesungen inzwischen wichtiger als früher, erzählt sie. Bei Lesungen mit bekannten Autoren kämen manchmal sogar Kunden aus dem 50 Kilometer entfernten Frankfurt. Lucia Bornhofen streicht über das neue türkisfarbene Sofa, das in ihrem Laden steht.
Es ist jetzt eins, das wieder gepolstert ist. Jetzt aber wieder was richtig zum Wohlfühlen. Ich muss mal kurz zur Kundschaft.
Sie eilt in Richtung Theke. Was die Kundin will, muss sie gar nicht erst fragen. Zielsicher greift sie ins Regal, legt die bestellte Ware auf die Theke und lächelt. Lucia Bornhofen macht sich um die Zukunft keine Sorgen, denn sie hat schon bewiesen, dass sie auf Veränderungen reagieren kann.
Wie sich kleine, inhabergeführte Buchläden versuchen durchzusetzen gegen große Handelsketten und den Onlinehandel. Darüber berichtete hr-Reporterin Anna Vogel. Wie viel geben Sie in der Woche für Lebensmittel aus? Wie wäre es mit 118 Euro für eine vierköpfige Familie? Würde Ihnen das reichen? Die meisten werden jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, aber genau so viel Geld steht Menschen in Deutschland zur Verfügung, die am Existenzminimum leben. Am Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut will eine Projektgruppe in Marburg darauf aufmerksam machen. In einem Marburger Supermarkt zeigen sie, wie viel oder auch wie wenig sich manche Menschen in Deutschland zum Essen kaufen können.
Monique Meyer und Corinna Zander legen los. Sie zeigen exemplarisch, wie eine vierköpfige Familie einkauft, die von Arbeitslosengeld 2 lebt.
Da haben wir 118 Euro die Woche zur Verfügung für Nahrungsmittel.
Komplett, von der Milch bis zu den Eiern bis zum Brot.
Die beiden Frauen leiten die Projektgruppe Familie und Armut, die sich aus verschiedenen Institutionen und Vereinen in Marburg zusammensetzt. Monique Meyer, Sozialplanerin der Stadt, erklärt, für Familien am Existenzminimum ist der Wocheneinkauf eine echte Herausforderung.
Man kann nicht einfach in den Laden gehen und einkaufen, was man möchte, sondern man hat immer im Kopf, wie viel kostet jetzt der Liter Milch, nehme ich ein, nehme ich zwei, rechnen, rechnen, rechnen. Um dann an der Kasse anzukommen und auch wirklich nicht mehr als 118 Euro Wert im Wagen zu haben.
5 Äpfel landen im Wagen, ein Sack Kartoffeln, 2 abgepackte Brote. Bei der Riesenauswahl am Müsli-Regal wird's dann schwer. Die Frauen entscheiden sich für die billigsten Haferflocken und Cornflakes. Nachdem die Grundnahrungsmittel beisammen sind, bleibt gerade noch genug Geld für ein paar Extras. Fischstäbchen, Kekse, Pommes, alles Eigenmarke. Der größte Luxus, einmal Original-Gummibärchen. Bio oder regional einkaufen, das ist dagegen nicht drin.
Das ist etwas, was nicht einfach geht, wenn man auf den Preis achten muss. Da ist der Preis das Ausschlagkriterium und nicht bio und nicht regional. Das ist die bittere Realität. Ja, wir haben da wirklich eine zweigespaltene Gesellschaft. Die einen, die wirklich auch sagen, wir kaufen auch nur noch unverpackt, wir kaufen nur noch bio ein. Das ist keine Realität für viele Menschen, die an Existenzminimum sind.
118 Euro, manchmal reicht das am Ende auch nicht. Corinna Zander erlebt das immer wieder in der Beratungsstelle.
Zu uns kommen Familien, die auch wirklich für den Rest des Monats kein Geld mehr zur Verfügung haben. Und dann uns auch fragen, ob sie noch Geld bekommen können von uns für den Rest des Monats.
Ihren halbvollen Einkaufswagen präsentieren die Frauen am Ende anderen Kunden. Für die meisten wäre es undenkbar, mit so einem Budget klarzukommen.
Nee, würde mir nicht reichen. Das brauche ich schon für einen 2-Personen-Haushalt.
Ja, das sind jetzt alles diese Günstigprodukte. Ja, wenig Obst und Gemüse. Ja, man ist halt anderes gewohnt. Man nimmt das als selbstverständlich.
Leben und Einkaufen am Existenzminimum. Am Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut hat eine Projektgruppe aus Marburg über das Thema informiert. HR-Reporterin Rebecca Diekmann hat die Projektgruppe getroffen. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.